Ich hatte damals noch gar keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass es verschiedene Wale gibt oder wie so eine Walbeobachtungstour abläuft. Ich wollte einfach nur mal einen Wal sehen und dieses Erlebnis hat dann am Ende alles ins Rollen gebracht und dazu geführt, dass ich danach dann dachte, das ist es. Ich möchte mehr davon. Ich möchte mehr darüber wissen. Ich möchte mehr Tiere in freier Natur sehen. Ich möchte raus aufs Meer.
Herzlich willkommen zurück zum Wild Talents Podcast. Mein Name ist Irma, ich bin Host dieses Podcasts. Ich bin Tier- und Artenschützerin, NGO-Gründerin und HR-Expertin. Und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die alle eine Leidenschaft teilen, und zwar die Leidenschaft für die Natur- und Tierwelt. Und du findest hier ganz viele unterschiedliche Geschichten über ganz viele unterschiedliche Wege, wie diese Menschen ihre Leidenschaft ausleben, ob hauptberuflich, ehrenamtlich oder in Teilzeit. Und ich hoffe einfach, dich damit inspirieren zu können, damit auch du deinen ganz eigenen individuellen Weg finden kannst. Und heute spreche ich mit der lieben Marlina. Marlina ist Whale-Watching-Guide. Und ja, ich habe immer früher gedacht, dass man als Whale-Watching-Guide einen meeresbiologischen Hintergrund mitbringen muss, um überhaupt solche Touren durchführen zu können. Und Marlinas Geschichte zeigt uns, dass man auch in diesem Beruf als Quereinsteiger einsteigen kann. Sie berichtet von ihren Erlebnissen, wie sie in diesen Beruf eingestiegen ist. Und ja, ich hoffe, ihr könnt daraus wieder ganz viel Inspiration mitnehmen. Und falls euch der Podcast gefällt oder auch die Folge, würde ich mich super über einen Kommentar freuen auf Instagram oder auch einfach über eine Bewertung, über eine Rezension. Ich freue mich immer, von euch zu lesen. Und ja, es steckt einfach so viel Liebe und Zeit in diesem Podcast. Deswegen ist es immer toll, ein bisschen Feedback zu bekommen. Genau, das noch so kurz vorab. Aber jetzt möchte ich euch nicht mehr weiter aufhalten und euch ganz viel Spaß für die Folge wünschen. Also viel Spaß mit den Walen und den Delfinen.
Hallo, liebe Marlina. Ich freue mich total, dass du heute Gast bist in meinem Podcast. Wir haben ja schon vorher ein bisschen bei Instagram geschrieben, was du so machst. Und jetzt darfst du dich gerne mal den Zuhörern vorstellen. Wer bist du so und was machst du so?
Ja, voll gerne. Erstmal danke, dass ich hier sein darf im Podcast. Da freue ich mich. Und ich bin Marlina und ich mache so ein bisschen Verschiedenes. Gerade bin ich in meiner Wahlheimat in Portugal und möchte eigentlich gerne gerade Menschen für das Meer begeistern und für die Tiere auch des Meeres, vor allem für Wale und Delfine. Und das mache ich entweder, wenn ich als Whale-Watching-Guide arbeite, also auf Waltouren, oder jetzt gerade im Moment hier von zu Hause aus durch Instagram, dann dadurch, dass ich jetzt auch einen eigenen Podcast gestartet habe über Wale und über Walbeobachtung, oder eben auch, wenn ich jetzt hier, wie zum Beispiel bei dir, im Podcast über die Tiere erzähle und hoffentlich den einen oder anderen Menschen auch aufs Wasser bewegen kann.
Sehr cool, klingt richtig spannend. Wir haben ja schon vorher auch drüber gesprochen, dass du gar nicht diesen klassischen Weg jetzt als Meeresbiologin gemacht hast, ne? Du hast ja auch schon ganz viel anderes gemacht. Magst du mal so ein bisschen schildern, so dein, also ich sag mal so in Kurzfassung, ne? Dein Lebensweg, wie du dahin gekommen bist zum Whale-Watching-Guide, was du heute machst? Oder wusstest du auch schon als Kind, dass du immer mal was mit Tieren machen wolltest? Oder wie war dein Weg bis hierher?
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, jetzt ist die Frage, wie früh fängt man denn an? Wie früh fange ich denn an zu erzählen? Grundsätzlich, ich erzähle immer gerne sehr viel. Also falls ich abschweife, dann darfst du mich auch gerne unterbrechen oder wieder zurück zum Thema holen. Als Kind wusste ich noch nicht, würde ich sagen, dass ich was mit Tieren oder mit Natur unbedingt machen möchte. Ich hatte verschiedene Ideen, auch schon als Kind, und ganz viele verschiedene Interessen. Was ich mich noch erinnere, dass ich immer gesagt habe, ich würde gerne Tierfilmtrainerin werden. Ich wusste schon immer, glaube ich, ich würde gerne sowas Ausgefallenes machen. Irgendwas so ein bisschen Verrücktes, irgendwas so ein bisschen Wildes. Ich habe mir immer so schon als Kind gedacht, diese Standardberufe, so jetzt im Büro oder als Lehrerin oder die Sachen, die man halt kennt, da habe ich mir immer gedacht, das hört sich irgendwie so ein bisschen langweilig an. Das heißt, das hatte ich schon immer, aber es war jetzt nicht unbedingt, dass ich gesagt habe, ich will was mit Tieren machen. Ich habe auch überlegt, dass ich gerne im Zirkus Artistin wäre oder so. Also irgendwas Verrücktes auf jeden Fall. Und ich hatte aber schon immer eine Faszination für die Natur und für die Tiere auf jeden Fall. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, das hat so 10 Häuser, also auf jeden Fall mehr Kühe als Menschen an diesem Ort und auch ganz viele Tiere drumherum. Und ich wollte als Kind immer einen Hund, den habe ich dann nicht bekommen. Ich habe eine Katze bekommen, ich hatte dann auch Pferde um mich rum und war so ohne Sattel durch den Wald reiten. Und da gab es dann natürlich auch ganz viele Tiere, irgendwelche Rehe und Hasen. Oder ich habe als Kind kleine Molche aus dem Bach gefangen oder Regenwürmer gesammelt. Also ich war super viel in der Natur und eigentlich immer draußen als Kind. Also diese Verbindung war auf jeden Fall da und auch diese Tierliebe war da. Aber ich bin dann danach auf jeden Fall nochmal Umwege gegangen. Ja, es fällt mir noch ein zum Meer. Ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, das heißt ziemlich weit weg vom Meer. Aber ich war jeden Sommer hier in Portugal, wo ich jetzt auch wohne gerade, an der Westküste von Portugal. Und da habe ich das Meer schon lieben gelernt. Also ich erinnere mich auch schon, dass ich ein kleines Kind war und in den Wellen gehüpft bin und von den Wellen so rumgewirbelt wurde. Und ja, das sehr genossen habe und immer sehr viel Kraft auch aus dem Meer gezogen habe und auch immer super fasziniert war von dem Meer und auch von den Tieren. Aber dann nach der Schule oder auch so als Teenager habe ich so diese Faszination für die Natur und die Tiere so ein bisschen verloren oder so ein bisschen, nicht verloren unbedingt, eher vergessen, würde ich sagen. Genau. Und das ist ja oft so, glaube ich, dass man dann in die Schule geht, dass man Sachen macht und dass man dann irgendwie so ein bisschen vergisst, was man vielleicht als Kind eigentlich schon toll fand. Und ich habe dann nach der Schule direkt, war ich reisen, stimmt, als erstes war ich reisen und das hat mich auch schon immer fasziniert, unterwegs zu sein und die Welt zu sehen. Und dann habe ich eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin gemacht und das war was ich nicht verloren habe, das hatte ich auch als Kind oder nicht vergessen habe, was ich nämlich auch schon immer mochte, waren Menschen. Also deshalb habe ich eine Rettungssanitäterin-Ausbildung gemacht, habe in dem Bereich gearbeitet und danach dann in der Finanzberatung tatsächlich online gearbeitet, aber auch mit Menschen, aber wieder ein ganz anderer Weg. Habe dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht und da auch viel über mich selber gelernt und habe einfach so ein bisschen rumprobiert, würde ich sagen, und hat auch alles ganz gut funktioniert. Ich habe dann online gearbeitet, konnte viel reisen, es war auch toll. Und irgendwann kam ich aber an den Punkt, wo ich dachte, oh Mann, irgendwie so mein jüngeres Ich, also ich habe mich tatsächlich gefragt, was wollte ich denn als Kind machen? Und ich glaube, das ist ein ganz guter Impuls, wenn man so ein bisschen verloren ist in seinem Lebensweg, mal zu überlegen, was hat mir denn als Kind Spaß gemacht oder was wollte ich denn als Kind machen? Und da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, was wollte ich denn da gerne machen? Und da dachte ich, ja, irgendwie ein bisschen was Aufregenderes, glaube ich, so irgendwas Verrückteres. Und dann habe ich mir überlegt, was hat mich denn als Kind fasziniert und mir ist eingefallen, es waren Natur, Tiere und das Meer. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich widme mich einfach mal diesen Sachen. Und dann bin ich eine Woche segeln gegangen, ich habe meinen Bootsschein gemacht, Sportbootführerschein, ich bin tauchen gegangen, habe meinen Tauchschein gemacht, habe Freitauchen gemacht und einfach gedacht, ich widme mal meine Zeit und meine Energie dem Meer, weil das einfach was ist, was mich schon immer fasziniert hat. Und dann gab es einen Punkt, der dann am Ende eigentlich alles verändert hat, nämlich ein Punkt auf der Liste war, ich wollte schon immer mal einen Wal sehen. Und dann bin ich mit meinem Freund auf die Azoren geflogen und habe dort tatsächlich das erste Mal in meinem Leben einen Wal gesehen, einen Pottwal. Und ich hatte damals noch gar keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass es verschiedene Wale gibt oder wie so eine Walbeobachtungstour abläuft. Ich wollte einfach nur mal einen Wal sehen. Und dieses Erlebnis hat dann am Ende alles ins Rollen gebracht und dazu geführt, dass ich danach dann dachte, das ist es. Ich möchte mehr davon. Ich möchte mehr darüber wissen. Ich möchte mehr Tiere in freier Natur sehen. Ich möchte raus aufs Meer. Und das war 2023, also jetzt im Mai 2023, also jetzt dann 2 Jahre her. Und das hat es so ein bisschen ins Rollen gebracht tatsächlich.
Und wie bist du das dann angegangen? Wie wird man denn Whale Watching Guide? Also es gibt da eine Ausbildung für, die man absolvieren muss, oder kann man das, oder ist es jetzt, sage ich mal, kein geschützter Beruf, ne, dass man das einfach machen kann, wie man gerade möchte, oder Zertifizierung, wie läuft das ab?
Genau, also es kommt so ein bisschen drauf an, wo man das machen möchte. Da gibt es dann so ein bisschen verschiedene Voraussetzungen. Und es ist tatsächlich so, dass es kein geschützter Beruf ist, für den du irgendwie eine Ausbildung brauchst. Und ich habe mich dann einfach auf ein Praktikum beworben. Und zwar bei der Firma, wo ich auch das Whale Watching gemacht habe, und habe natürlich eine Absage bekommen. Wer hätte es gedacht? Wir haben erstmal eine Absage bekommen und habe dann aber gemerkt, ich habe trotzdem Lust, das zu machen, und habe mich einfach erstmal auf ganz viele Praktika beworben, weil ich auch dachte, okay, ich habe keine Vorerfahrung in dem Bereich, ich habe keine Ahnung davon, ich bewerbe mich auf ein Praktikum oder auf Volunteering irgendwie, vielleicht kann ich was in dem Bereich machen und dann Erfahrung sammeln und dann gucken, ob das vielleicht langfristig ein Beruf für mich ist. Und ja, ich habe mich bei vielen beworben, bei vielen Stellen, habe so viel recherchiert, mich ein bisschen mit Leuten connected, und am Ende habe ich dann tatsächlich ein Angebot für eine Stelle bekommen. Also ich habe ein Angebot bekommen, um ein halbes Jahr, es war dann letztes Jahr eben, auf die Azoren zu ziehen, um da als Waltourenguide zu arbeiten. Und es war dann auch eine ziemlich spontane und eine schnelle Entscheidung, und ich habe es dann gemacht und wurde dort einfach eingelernt. Also es war praktisch bei mir ein Quereinstieg. Es gibt auch Leute, alle meine Kolleginnen hatten in dem Bereich studiert, also Meeresbiologie oder Ökologie oder irgendwas in die Richtung, und hatten auch viel davor schon in dem Bereich gearbeitet, und ich bin aber quer eingestiegen. Also man kann auch quer einsteigen, aber man kann natürlich auch über einen klassischeren Weg gehen. Also es kommt so ein bisschen drauf an, ja.
Und erwarten Sie dann von einem, also gibt es dann irgendwie wie so eine Art Handbuch, dass man, also die dir, was dir zeigt, was du lernen solltest, was du wissen solltest, also über verschiedene Walarten? Man muss ja den Menschen, mit denen man dann die Tour macht, auch ein bisschen was darüber erzählen können.
Genau, also grundsätzlich ist es jetzt beim Job des Whale-Watching so, als wenn man in dem Bereich arbeitet, dass man ja ein bisschen so 2 Parts hat. Man hat einmal die Tiere und man hat aber auch die Menschen. Und das ist das, was mir am Ende so ein bisschen zugute gekommen ist, dass ich einfach viel mit Menschen gearbeitet habe schon. Ich habe im Coaching, in der Kommunikation Ausbildungen gemacht. Ich habe als Rettungssanitäterin gearbeitet. Das ist auch gar kein so schlechter Skill, weil man dann zum Beispiel seekranke Menschen hat, die sich übergeben, oder Menschen, die Angst haben oder mal so eine halbe Panikattacke bekommen, wo man dann auch, wo es ganz gut ist, wenn man da ein bisschen Vorerfahrung hat. Und ich glaube, da hatte ich ganz Glück, weil sie eben meinten auch, okay, du kannst gut mit Menschen und den Rest kannst du ja lernen. Und ich habe hier mein Lieblingsbuch, Field Guides, Whales, Dolphins and Porpoises. Das ist so, glaube ich, das beste und umfangreichste Buch, was jetzt verschiedene Arten angeht. Hier, ich schlag mal irgendwo auf, ganz viel Kleingedrucktes und ganz viel Infos. Und bei mir war es nicht so cool. Learning by doing. Ich hatte viel aus diesem Buch gelernt, aber ich war einfach 2-3 Wochen mit auf dem Meer jeden Tag und habe super viel bei mir von meinen Kolleginnen mir abgeschaut. Und ich glaube, das ist auch für mich die beste Art, um zu lernen, wenn man so was in live sieht und dann dazu lernt. Ich habe irgendwie einen Pottwal gesehen und dann haben mich Sachen interessiert und dann habe ich dazu gelesen. Und dann habe ich irgendwelche wissenschaftlichen Artikel dazu gelesen oder eine Doku geschaut. Gibt auch ganz tolle Dokus über Wale und Delfine. Und ja, für mich war der Vorteil, dass ich einfach sehr gut ausgebildete Menschen in dem Team hatte und einfach die mit Fragen gelöchert habe, bis zum geht nicht mehr sozusagen. Genau. Und dann, ja, lernt man so Stück für Stück. Und es dauert natürlich aber auch eine Weile. Also am Anfang war es sehr hart, war sehr und die Lernkurve war sehr steil, und ich weiß auch noch, am Anfang war ich so, Gott, ich schaffe das niemals, ich werde das niemals alles können und alles wissen und dann auch noch Leuten erzählen. Und am Anfang war es auch echt schwer und ich war unsicher damit, aber so wie bei allem, wenn man dann halt macht und wenn es einen fasziniert und wenn es einen begeistert, dann kann man sich auch ganz gut, glaube ich, so, egal was eigentlich, selber beibringen. Ja.
Ja, ich glaube auch bei so Touren kommen ja meistens auch dann häufige Fragen auf, mehrmals. Ne? Also es gibt ja so Standardfragen, die, glaube ich, die Leute stellen und dann weiß man ja schon ungefähr, was kommt. Ich hatte ja auch mal 4 Wochen in Costa Rica Volunteering gemacht, bei so einem Artenschutzprojekt mit Papageien. Und dann mussten wir Volunteers auch die Führung machen mit den Touristen. Da war einmal am Tag dann Führung. Und dann haben die uns einfach so so ein Handbuch an die Hand gegeben, was wir wissen sollten, was wir denen erklären sollten, erzählen. Und dann von den normalen Touristen kamen eigentlich immer so die Standardfragen, das konnte man easy beantworten. Wir haben dann immer nur gehofft, dass jetzt keine krassen Biologen oder so in der Tour dabei sind, die dann halt so richtige, fachliche, tiefe Fragen stellen, weil dann hätten wir auch passen müssen wahrscheinlich. Aber ja, ich habe auch gesagt, wenn ihr nichts wisst, dann lasst euch was einfallen, denkt euch was aus, Hauptsache ihr seht nicht inkompetent aus. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Nee, bei uns war es so, dass es auch gerade am Anfang so war, dass ich da mich schon unsicher gefühlt habe. Also, dass ich einfach die wichtigsten Sachen wissen musste, also das Alter, die Art, die wichtigsten Unterscheidungen, so diese Grundfakten. Und dass ich aber dann auch einfach, und es war immer so, hat auch immer gut funktioniert, wenn ich mal was nicht wusste, dass ich dann einfach gesagt habe, ey, ich weiß es noch nicht. Oder gerade am Anfang, als ich wirklich noch nicht so viel wusste, aber auch später, als ich dann viel wusste und dann manchmal trotzdem Leute kamen, die auf der ganzen Welt schon Whale-Watching waren oder Whale-Watching gemacht haben oder die irgendwie Biologen waren seit 30 Jahren oder eine Gruppe von Studenten hatte ich mal auf dem Boot, so. Dann habe ich auch manchmal gesagt, ey, ich weiß es auch nicht, aber lass uns zu Hause zusammen im Buch nachschauen und wenn wir es da nicht finden, dann fragen wir mal meine Kolleginnen, vielleicht weiß da eine, wenn wir es da nicht finden, können wir immer noch in wissenschaftlichen Artikeln nachschauen, ob es eine Studie dazu gibt und es interessiert einen ja dann selber und ich bin auch so, interessiert mich auch, weiß ich auch nicht genau, aber dann kann man, finde ich, auch das einfach gemeinsam rausfinden. Und da war es auch immer so, dass die Leute das eher so gewertschätzt haben und dann gesagt haben, okay, dann lass uns zusammenschauen. Also mit der Zeit ist man dann natürlich auch reingekommen und mit der Zeit hatte ich dann auch mehr Wissen und habe mich auch sicherer gefühlt, weil am Anfang mit den ganzen Fakten, dann ist es, oh, wie alt wird jetzt nochmal der Blauwal und wie alt nochmal der Pottwal und ist es jetzt nochmal die Größe oder das Gewicht oder so, dann hat man so Fakten, die sich so vermischen, aber dann mit der Zeit wird man ja auch so ein bisschen sicherer einfach.
Ja, und sind die Touren dann immer auf Englisch oder hängt es davon ab, wie die Gruppe aufgestellt ist, ob da auch mehr Deutsche zum Beispiel sind oder ist es durchgehend auf Englisch?
Also, es kommt drauf an, ich hatte tatsächlich viele deutsche Touren, weil die Deutschen einfach die meistreisendsten Menschen, glaube ich. Und ich hatte viele deutsche Touren auch oder englische Touren oder gemischt. Und wir hatten verschiedene Guides und dann war es so, dass wir hatten 4 Boote, die Menschen je nach Nationalität so ein bisschen aufgeteilt haben. Also dass zum Beispiel die Französin von uns alle französischen Gäste hatte, die Italienerin alle Italiener, ich die Deutschen und dann meistens hat man so einen Mix, also aus Englisch und Deutsch oder so, beides so ein bisschen, ja.
Ah ja, okay. Und wie kann man sich das vorstellen? Also bist du bei dem Anbieter, der die Touren anbietet, angestellt oder machst du das auf eigene Faust, die Touren anbieten und dann freiberuflich oder wie kann man sich das vorstellen?
Also bisher ist es so gewesen, dass ich ja letztes Jahr dann auf den Azoren auch gewohnt habe, da auch ganz normal gemeldet war, in Portugal Steuern bezahlt habe und ganz normal bei meinem Arbeitgeber dort angestellt war. Und es war ein befristeter Vertrag. Und jetzt gerade im Moment bin ich nicht unter Vertrag und bin so ein bisschen die Fühler ausstrecken eigentlich, wo es als nächstes hingeht, weil ich habe mich für dieses Jahr dagegen entschieden, auf die Azoren wieder zu gehen, einfach weil ich die Saison da jetzt schon wieder losgegangen ist und ich auch hier noch ein paar Sachen zu tun hatte und gemerkt habe, dass ich gerade noch nicht wieder 7 Monate auf die Azoren möchte am Stück, weil es auch sehr intensiv ist. Mhm. Ich gehe aber nächsten Monat zum Glück zum Besuch auf die Azoren, um Wale zu sehen und auf die Wale-Delfin-Konferenz in Ponta Delgada. Da freue ich mich schon drauf. Und ansonsten gucke ich gerade, wo es für mich als nächstes hingeht. Und meistens ist es dann so, das, was ich jetzt auch als nächstes wieder machen werde, sind es saisonale Jobs. Also je nachdem, wo das ist, wie die Saison ist, irgendwas zwischen 2 und 7 Monate, dass man dann eben bei dem Arbeitgeber angestellt ist. Genau, so war es letztes Jahr, so wird es dieses Jahr vermutlich auch wieder sein. Ich bin da aber gerade noch in der Entscheidungsfindung ein bisschen, deshalb will ich noch nicht zu viel verraten, wo es für mich als nächstes hingeht, aber auf jeden Fall wieder aufs Meer und zu den Wahlen. Ich vermisse es schon.
Mhm, das glaube ich. Also hat man dann einfach einen befristeten Vertrag für die Saison?
Genau, also es kommt drauf an. Es gibt tatsächlich auch, ich habe auch Kolleginnen, die immer oder Kollegen, die einen unbefristeten Vertrag haben. Und bei mir ist es aber gerade so, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich will noch ausprobieren und verschiedene Orte sehen. Ich bin noch irgendwie so in dieser Anfangsphase. Ich möchte irgendwie Erfahrungen sammeln, verschiedene Arten sehen. Und ich bin da gerade noch so ein bisschen offener, aber es gibt auch durchaus Leute, die jetzt, ich kenne Kollegen in Island oder auch Kollegen auf den Azoren oder auch in Norwegen, die ganzjährig angestellt sind und dann eben zwischendrin trotzdem meistens ein paar Pausemonate haben, in denen aber trotzdem angestellt sind, auch bezahlt sind und auch dann halt eben da Urlaub machen. Grundsätzlich ist es aber leichter, Saisonjobs in dem Bereich zu finden und dann eher ein bisschen schwierig oder braucht länger oder dann auch ein bisschen eine längere Zeit in der Firma, um dann eben einen langfristigen Vertrag zu kriegen. Also wenn man jetzt wirklich das möchte, Sicherheit da möchte.
Und wie kann man sich das vorstellen, wenn dann Saison ist und du bist angestellt? Wie viele Touren macht man da so pro Tag? Hast du so einen klassischen Arbeitsalltag, den du so darstellen kannst? Oder gibt es sowas nicht bei dir?
Doch, also wenn man dann wirklich da ist, es kommt natürlich auch drauf an. Es gibt ja auch Firmen, die machen Ganztagestouren. Oder eine Kollegin von mir, die ist auf dem Kreuzfahrtschiff in der Antarktis, dann immer 2 oder 3 Wochen am Stück oder so, oder eigentlich nur am Arbeiten. Also krasse Sachen. Und bei uns ist es aber so gewesen, oder ist es so, dass wir 2 bis 3 Touren am Tag haben. Normalerweise 2, aber im Sommer manchmal 3. Und ich bin immer morgens aufgestanden. Ich erzähle dir einfach mal so ein bisschen so ein klassischer Tag. So um 7:30, habe ich fertig gemacht, bin zur Arbeit gelaufen. Vorher noch schön was gegessen, weil ich werde auch ein bisschen seekrank, vor allem wenn ich länger nicht auf dem Meer war, deshalb dann schön essen und dann, genau, und dann zur Arbeit gelaufen und dann haben wir da die Gäste begrüßt und bei uns gab es vor den Touren immer ein Briefing, das finde ich auch sehr gut, dass die Gäste einfach vorbereitet werden, was sie erwartet, dass man erzählt, okay, wonach müsst ihr schauen, was erwartet euch, weil die Leute sind aufgeregt, manche haben auch ein bisschen Angst oder Respekt. Und dann wirklich zu gucken, dass man die so ein bisschen mitnimmt und die Leute wissen, was einen erwartet. Und dann sind wir raus aufs Meer gefahren und wir hatten morgens eine Tour, die 3 Stunden ging und nachmittags eine Tour, die 3 Stunden ging. Und dann hatten wir nach der Tour nochmal ein kleines Debriefing, wo wir nochmal gerade in diesem Buch die Tiere gezeigt haben, nochmal Fragen beantwortet haben und dann zwischendrin kurz Mittag gegessen, 1/2 Stunde. Und dann ging es eigentlich schon wieder raus aufs Meer für die Nachmittagstour, die dann auch wieder so 3 Stunden war. Das heißt, so 6 bis 7 Stunden war ich am Tag auf dem Meer und zwischendrin eben ein bisschen Vor- und Nachbereitung. Und im Sommer manchmal dann eben noch eine 3. Tour. Und dann nochmal nach der Nachmittagstour nochmal für 3 Stunden raus aufs Meer. Also es ist intensiv, aber sehr, sehr erfüllend gleichzeitig.
Und wie viele Tage die Woche hat man dann frei? Also ich denke mal, Samstag, Sonntag ist ja nicht klassisch Wochenende dann, ne? In der Saison, Urlaubssaison gibt es ja sowas wie Wochenende nicht. Aber habt ihr dann trotzdem auch mal zwischendurch einen Tag oder 1-2 Tage frei?
Ja, also der Rhythmus war eigentlich so, kommt wie gesagt auch wieder auf die Firma an, wie viele Guides das sind. Bei uns war es immer 4 Tage arbeiten, 1 Tag frei. Und dann war es aber so, dass wir wild unsere Schichten durcheinander getauscht haben, weil dann einer mal Geburtstag noch frei wollte und einer irgendwie mal 2 Tage am Stück zum Campen und so. Und dann aber im Durchschnitt 4 Tage arbeiten, 1 Tag frei. Aber manchmal habe ich auch 8 Tage gearbeitet und hatte 1 Tag frei oder so und dann oder dann 2. Und dann ist es aber natürlich auch noch so, dass manchmal das Wetter schlecht ist und dass man nicht rausfahren kann, weil es ist ja nicht so leider, dass man immer Sonnenschein hat und das so machen kann, wie man möchte, sondern wir sind in der Natur. So wie dann manchmal keine Tiere auftauchen oder ganz viele, ist halt manchmal das Meer ruhig und manchmal Wind und Wellen und Regen. Und wenn dann eben schlechtes Wetter war, hatten wir zusätzlich auch nochmal frei.
Und wenn dann keine Tour ist, also gibt ihr den Leuten irgendwie eine Art Garantie? Es gibt ja manche Touranbieter, die sagen, okay, ihr habt eine Garantie und wenn ihr tatsächlich keine Wale seht, dann könnt ihr nochmal die Tour umsonst machen. Habt ihr sowas auch?
Also bei meiner Firma gab es keine Garantie, weil der Leitsatz eben war, es ist die Natur und wir haben es nicht in der Hand und wir können nicht garantieren, dass wir Tiere sehen. Wir können nicht garantieren, dass wir was sehen. Aber es war immer so, dass es auf den Azoren sehr besonders ist, weil man Lookouts an Land hat. Also am Land sitzen und aufs Meer schauen, um zu schauen, ob da Tiere sind. Das heißt, wir wussten oft schon, klar kann sich das noch verändern, aber wir wussten oft schon von vor der Tour, was ist da draußen. Und wir haben immer vor der Tour den Leuten erzählt, okay, die Bedingungen sind so, die Wellen, das Meer, es ist entweder ruhig oder es ist wirklich krass heute, ihr werdet nass und es wird anstrengend. Und eben auch, die Lookouts haben noch keine Tiere gesehen manchmal und wir wissen nicht, ob wir was finden. Oder die Lookouts haben schon Tiere gesehen und wir wissen, okay, wir haben Pottwale so und so weit entfernt oder ein Blauwal oder was auch immer. Und dann sind die Chancen natürlich deutlich höher. Und dann haben wir immer die Wahl gegeben, ob die Leute gehen wollen. Und normalerweise, außer das Wetter war jetzt ganz grausig, haben die Leute auch gesagt, ja klar, wir wollen gehen, wir wollen das Abenteuer, wir probieren. Und man muss wirklich sagen, ich war da sehr gesegnet. Die Azoren sind einfach ein unglaublich guter Platz. Und ich war auf Pico, auf der Insel Pico, und es ist einfach ein unglaublich guter Platz, um Tiere zu sehen. Und wir haben eigentlich immer, also es gab natürlich Touren, wo es auch schwierig war oder wo man mal nur ein Delfin aus der Ferne gesehen hat, aber in den meisten Fällen haben wir wirklich Tiere gesehen und auch verschiedene Tiere. Genau, also wir hatten keine Garantie, aber eben die Möglichkeit, vor der Tour mit dem Wissen, das dann da war, zu entscheiden, ob man gehen möchte oder ob man lieber an einem anderen Tag rausfahren will.
Kannst du sagen, welche Walarten du am häufigsten siehst?
Also ich hatte echt Glück auf den Azoren. Ich habe 18 verschiedene Arten von Walen und Delfinen gesehen. Und die Azoren sind ja sehr, sehr weit vorne, was Artenvielfalt angeht. Da wurden 29 Arten meines Wissens gesehen bisher. Und dann kommt es ein bisschen auf die Jahreszeit an. Also die Wale, die ansässig auf den Azoren sind, die Großwale, die man da am häufigsten sieht, weswegen auch die meisten Leute kommen, sind die Pottwale, die weiblichen Tiere mit ihren Kälbern, die Familien. Und die sieht man schon sehr, sehr häufig. Und das war schon toll. Da habe ich am Ende auch verschiedene Individuen erkannt und wusste dann schon, ach, den Pottwal kenne ich ja schon. Oder ich habe verschiedene Verhalten gesehen, zum Beispiel springende Pottwale, schlafende Pottwale, bei der Nahrungssuche, bei der Paarung, alles Mögliche. Und ansonsten sind ansässig an der Küste von Pico die Rundkopfdelfine, die sieht man auch öfters und die sind auch sehr, sehr faszinierend. Gibt es auch viel Forschung dazu da an der Küste, wo auch viel rausgefunden wurde über Sozialstrukturen und Verhalten. Das sind die, weiß ich nicht, ob du die kennst, die haben so einen runden Kopf, deshalb Rundkopfdelfin und sind teilweise ganz hell, haben so helle Kratzer in der Haut. Und dann kommt es auf die Jahreszeit an. Im Sommer zum Beispiel sieht man eher Grindwale und Fleckendelfine, die sind auch mega cool, so ganz freundliche, verspielte Delfine sind es. Und im Frühling, also jetzt gerade, deshalb hoffe ich, dass ich da noch ein paar erwische, wenn ich jetzt in ein paar Wochen gehe, sind die Bartenwale vorbei, die großen, also die Blauwale vor allem, aber auch Finnwale oder Buckelwale, die ziehen im Frühling vorbei, die wandern ja. Das heißt, die kann man nicht das ganze Jahr sehen, Pottwale, sondern eben jetzt im Frühling, wenn die vorbeikommen.
Ja, voll schön. Hast du eine Art, die dich ganz besonders fasziniert?
Ich finde es so schwierig. Also, es ist wirklich so, dass alle von denen irgendwie was Einzigartiges haben. Ich hatte ein paar auf meiner Liste, wo ich so wusste, die großen. Ich will Blauwale sehen, ich will Orcas sehen, ich will Buckelwale sehen. So diese, die hatte ich alle auf meiner Liste und zwar unglaubliche Begegnungen zum Teil. Und bei mir war es wirklich immer so, ich habe dann Tiere gesehen und dann war ich so, das sind meine Lieblinge. Und dann habe ich am nächsten Tag andere gesehen und war ich, nein, es sind sie, weil alle so faszinierend sind und alle so auf ihre eigene Art. Zum Beispiel, dass Grindwale sind hochsozial, die trauern um ihre Familienmitglieder. Super faszinierend, wenn man sich da damit beschäftigt. Oder auch die Pottwale mit diesen engen Familienstrukturen und aber auch, dass die in diese extremen Tiefen, Pottwale tauchen bis zu 3000 Meter tief, die männlichen Tiere. Das ist so verrückt. Für mich sind das so die Tiere der Extreme. Aber auch Blauwale, die einfach diese Giganten sind. So ein Blauwal, die Zunge von einem Blauwal ist so schwer wie unser größtes Landsäugetier, wie ein Elefant. Die Zunge ist doch
Ah,
viel.
krass.
Und das ist so ein bisschen das Ding, glaube ich, wenn man sich halt dann, umso mehr man sich reinarbeitet, umso mehr man erfährt über die Tiere, desto faszinierender sind die. Ja, und dann gibt es welche, von denen man noch nie gehört hat, zum Beispiel der kleine Schwertwal, der False-Killer Whale oder Pseudo-Orca, von denen hatte ich davor noch nie gehört und die haben mich so umgehauen, als ich die das erste Mal gesehen habe. Also ja, ich glaube, das Fazit ist, ich kann die Frage nicht beantworten.
Verstehe ich aber total, weil auch irgendwie alle Tiere toll sind.
Voll, voll. Also es ist echt schwierig.
Hast du irgendein besonderes Erlebnis in Erinnerung, was du teilen könntest? Vielleicht auch gerade bei mit einer Gruppe zusammen oder auch wo du euch einfach selber mal auf dem Meer warst und dir ein Wal oder Wale begegnet sind oder Delfine, was dich so ganz besonders geprägt hat vielleicht?
Ja, also es ist wieder so ein bisschen wie bei der Frage zuvor, dass ich einfach so viele Stunden auf dem Meer verbracht habe, dass ich so viele unglaubliche Erlebnisse hatte. Und ich habe auch immer alle Leute gefragt, was war dein bestes Erlebnis? Nenn deine Top 3 Highlights. Und dann haben die mich die Frage zurückgefragt und ich konnte mich nicht entscheiden. Und auch mit den Menschen. Ich hatte so tolle Menschen auf dem Boot, die dann so viele sind in Tränen ausgebrochen, haben sich so gefreut oder umarmen einen. Also man bekommt auch viel von den Leuten zurück. Aber ich würde dich mitnehmen, wenn du magst, in eine Situation, die schon sehr, sehr besonders war. Und zwar, ja, war das ein Tag, an dem das Wetter ziemlich schlecht war. Und die letzten Tage war das Wetter auch schon schlecht. Und es war auch so, dass wir keine Pottwale gesehen haben. Und ich habe ja schon gesagt, das sind die, die ansässig sind rund um die Azoren. Und das heißt, es ist dann eher selten. Und es war dann schon so ein bisschen anstrengend, den Leuten zu erklären, okay, wir haben jetzt keine Pottwale gerade um uns rum und ja, wir sehen die vielleicht auch nicht. Und am Morgen, an diesem Morgen, wurde die Tour abgesagt, weil es mir zu wild war und das Wetter zu schlecht war. Und wir dachten eigentlich, dass die Nachmittagstour auch abgesagt wird. Und dann haben aber unsere Skipper, die das Boot fahren, die haben uns dann entschieden mit den Lookouts, okay, wir fahren raus. Und man ist immer eigentlich begeistert, aufs Meer zu gehen und es geht auch nicht weg, aber trotzdem war ich an dem Tag dann ein bisschen so, oh, ich habe mich jetzt irgendwie schon auf Tee und Buch zu Hause eingestellt und war so, oh nee, okay. Aber dann sind wir rausgefahren und dann natürlich, dann nach 3 Minuten auf dem Meer ist es dann Wasser im Gesicht und Wind im Gesicht und ich war so, okay, geil, ich mache das Beste draus, wirklich auf dem Meer zu sein, natürlich. Und dann sind wir gefahren und dann, ich glaube, wir hatten schon Delfine gesehen und dann hat mein Skipper gesagt, die Lookouts haben Pottwale gesehen. Und ich war so, ah, geil, habe mich voll gefreut, weil wir die halt ein paar Tage nicht gesehen haben. Und dann, wenn man die sonst jeden Tag sieht, dann vermisst man die schon. Und ich war so, oh, cool, wir fahren zu Pottwale. Und wir sind in die Richtung gefahren. Und normal ist es so, wenn man Pottwale sieht, also im, ich würde sagen, 90% der Fällen, wenn man Pottwale sieht, dann sieht man die in ihrem typischen Verhalten. Das heißt, die kommen an die Oberfläche und die liegen ganz ruhig an der Oberfläche und atmen ein und aus, bleiben so 5 bis 10 Minuten und tauchen dann wieder ab, zeigen ihre Schwanzflosse mega schön, tauchen ab in die Tiefe, um wieder zu fressen. Und das ist das, was man meistens sieht. Und danach habe ich auch geschaut. Ich habe geschaut, Und habe dann irgendwo, ich weiß noch so, auf 11 Uhr, wir haben immer in Uhrzeiten, sagen wir, wo die Tiere sich befinden, habe ich Tiere vor mir gesehen. Und dann dachte ich mir schon so, hä? Es ist auf jeden Fall nicht nur ein Tier. Die Pottwale sind in Familien unterwegs, aber oft sieht man die trotzdem einzeln an der Oberfläche, manchmal zu zweit, weil die anderen gerade unter Wasser sind. Und da habe ich einfach nur gesehen, von Weitem ganz viele Körper im Wasser. Und meine Gäste haben, glaube ich, noch gar nichts gesehen. Und ich war schon so aufgeregt, habe geschaut und war so, hä, was geht da ab? Was ist da los? Und habe mich gefreut, oh, Pottwale. Und dann habe ich überlegt, okay, krass, weil dann habe ich gesehen, dass die Pottwale teilweise die Köpfe aus dem Wasser strecken, dass die Schwanzflossen nach oben kommen. Und ich wusste, okay, da ist irgendwas nicht normal, irgendwas passiert. Ich hatte einmal so auch so Aufregung schon gesehen oder ein paar Mal, zum Beispiel einmal, wenn die Tiere von Rundkopfdelfinen belästigt werden oder wenn es so ein bisschen Stress gibt, dann verhalten die sich auch manchmal so alle an der Oberfläche. Und wir sind dann näher hingefahren und ich habe überlegt, was könnte es sein? Haben die irgendwie einen Konflikt mit anderen Tieren? Und dann habe ich nur so, ich war aber voll aufgeregt, habe mich gefreut und war so, geil, Pottwale. Und dann habe ich gesagt zu meinem Skipper, hä, krass, was geht ab? Und was geht denn da ab? Und habe das eher so als so eine Expression, so um mich auszudrücken, gesagt. Und er war so, ich glaube eine Geburt. Und ich war so, what? Nein. Und dann sind wir natürlich langsamer geworden mit gebührendem Abstand und ich war so, nein. Und war schon so richtig aufgeregt. War so, Leute, die schaut, die Pottwale und so. Und dann war er so, ja, eine Geburt. Ich habe gerade den Schwall von dem Blut gesehen. Und es war super krass, weil es war out of nowhere. Wir hatten die Pottwale nicht gesehen auf dem Meer. Die Lookouts hatten die vorher nicht gesehen. Ich war eh schon in so einem Pottwale und dann haben wir eine Pottwalgeburt gesehen und es war einfach ein unglaublicher Moment, also super magisch. Ich habe geweint, meine Gäste haben geweint. Wir haben dann gesehen, wie eine Pottwalkuh, also ein Teil der Familie, ich weiß jetzt nicht mehr im Nachhinein, ob es die Mutter war oder vielleicht auch die Großmutter oder die Tante, die leben ja in der Mutterlinie, das Pottwalkalb nach oben geschubst hat. Wenn die geboren werden, ist das Erste, was sie machen müssen, nach oben kommen, um zu atmen, um den ersten Atemzug zu nehmen. Das Tier hat dann Luft, Baby, und es war winzig. Also die sind trotzdem schon ein paar Meter lang, aber im Vergleich war es winzig klein. Und ja, wir waren 30 Minuten oder so, waren wir da in der Nähe und konnten zuschauen, wie die Pottwale immer wieder die Köpfe aus dem Wasser gestreckt haben, wie die alle, die ganze Familie in so einem Verbund zusammen um dieses Kalb war, wie das Kalb dann angefangen hat, immer wieder von alleine nach oben zu kommen, um Luft zu holen. Und es war wirklich so 30 Minuten Gänsehaut, Bauchkribbeln und Adrenalin pur. Also es war einfach ein unglaublicher Moment. Ich bin zurückgekommen, habe alle meine Kolleginnen umarmt und wir waren wirklich, wir konnten es echt nicht glauben, so noch ein paar Tage lang. Ja.
Habt ihr quasi bei der Babyparty mitgemacht von den Walen?
Voll, voll. wäre eigentlich ein guter Buchtitel. Eingeladen bei der Babyparty der Wale.
Ja, stimmt.
Babyparty mit Walen, why not? Das ist echt ein guter Punkt.
Ja, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Voll, gell? Fragt man sich, Babyparty mit Walen, was steckt dahinter?
Voll, voll. Genau, ich werde jetzt noch ganz aufgeregt, wenn ich drüber rede. So. War auf jeden Fall.
Ja, sehr cool. Und ich glaube, man entwickelt auch so ein bisschen mit der Zeit als Guide auch so ein Guide-Auge, oder? Weil du gesagt hast, Besucher, also die Touristen auf dem Boot haben noch gar nichts gesehen, aber du hast es schon von Weitem gesehen, dass da Tiere sind.
Voll.
Kann man das üben, dieses Auge zu entwickeln?
Ich glaube, auf dem Meer sein. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal einen Wal gesehen habe, das war auch ein Pottwal und der Guide hat damals gesagt, ja, es ist eine Pottwalkuh, die liegt an der Oberfläche und atmet. Und ich dachte mir so, ich sehe einen Klotz im Wasser. Ich sehe erstmal gar nichts, wenn es ein Baumstamm sein. Also ich wüsste nicht mal, dass es ein Wal ist. Woher soll ich noch wissen, dass es ein Pottwal ist und dann noch eine Pottwalkuh und was sie macht? Also ich hatte das auch die ersten ein, zwei Wochen auf dem Meer, war ich so, what? Also ich bin froh, wenn ich irgendwas sehe. Und dann ist es Übung. Also es ist, glaube ich, wie mit allem im Leben, machen, 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 Übung, Übung, Übung und dann mit der Zeit kam das. Und irgendwann hatte ich auch diesen Moment, wo ich so dachte, hey krass, ich sehe schon von weiß ich nicht wie weit, ah, das ist die Pottwalkuh mit ihrem Kalb, die habe ich vorgestern gesehen. Habe ich mich zurückerinnert, als ich damals dachte, dieses Tier im Wasser sieht aus wie ein Baumstamm. Und ich glaube, auch das kann man mitnehmen, falls man Wale beobachten geht, dass man vielleicht am Anfang ein bisschen überfordert ist oder noch gar nicht weiß, was passiert. Und dann hoffentlich aber Guides dabei hat, die einen so ein bisschen an die Hand nehmen und erklären, was man sieht und dass man ein bisschen Zeit bekommt. Und dann ist es, glaube ich, einfach die Übung. Weil klar, man kann sich auch in dem Buch, in diesem Buch jetzt zum Beispiel auch drin, wie das aussieht, wenn das Tier auf dem Wasser ist, weil man sieht ja praktisch nicht das ganze Tier, sondern man sieht einen Teil vom Rücken oder die Rückenflosse. Aber ich glaube, das Einzige, was wirklich hilft, ist halt üben. Und dann kriegt man irgendwie so ein bisschen so ein Gespür dafür.
Was würdest du sagen, was sind so die größten Herausforderungen in dem Job eines Walguides?
Also, für mich persönlich, jetzt letztes Jahr, war grundsätzlich erstmal die Herausforderung, damit anzufangen. Also erstmal diesen Schritt zu gehen, mich das zu trauen. Und da, ich hatte wirklich gerade in dieser Anfangszeit super viele Struggles. Ich meine, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, über meine Zeit auf den Azoren und auch viel über diese Struggles und die Herausforderungen. Und es waren bei mir tatsächlich am Anfang eher persönliche Herausforderungen, sowas wie ein bisschen Selbstzweifel oder ob ich das schaffe, vor Menschen sprechen, obwohl ich eine extrovertierte Person bin. Und genau, also diese Anfangssachen, also ich glaube grundsätzlich, wenn man was Neues macht, dass man halt immer wieder vor so eigenen Blockaden steht. Und das ist da auf jeden Fall auch der Fall. Und wenn man dann so ein bisschen drin ist in dem Job, ist es für mich tatsächlich was, was man vielleicht gar nicht erwartet. Für mich ist es manchmal Heimweh, weil das bedeutet, wenn ich jetzt sage, ich möchte mit Walen arbeiten, sind Wale oft an ganz verrückten, abgelegenen Orten irgendwo auf der Welt. Und da stehen auch noch ganz viele auf meiner Bucketlist, wo ich sage, da möchte ich mal mit Walen arbeiten und da und da und da. Aber es bedeutet halt auch, unterwegs zu sein und woanders zu sein. Und das ist auch das Schöne daran, aber das ist, finde ich, auch eine Herausforderung, wenn man irgendwie Familie, Freunde, eine Beziehung oder so hat. Und der Job an sich, für mich Seekrankheit, ich werde seekrank. Und
ich, verstehe ich, habe ich auch.
Ja, ja.
Und ganz schlimm,
ist es ein schönes Gefühl?
Nee, überhaupt nicht.
Ja, und es ist auch so ein bisschen für mich, gerade wenn ich lange nicht auf dem Meer war, ich werde einfach seekrank und es ist einfach, wer seekrank wird, weißt du ja dann auch, es ist echt ein richtig ungutes Gefühl. Ist eine Herausforderung, aber viele von meinen Kolleginnen und die schon seit Jahren auf Booten arbeiten, in verschiedenen Jobs als Guide, wie gesagt, in die Antarktis fahren und was weiß ich, die werden auch seekrank, das heißt, auch wenn man seekrank wird, es muss einen nicht davon abhalten, auf dem Meer zu arbeiten. Und das war für mich eine super wichtige Erkenntnis, weil ich am Anfang dachte, ich weiß noch, bei meiner ersten Tour dann auf den Azoren, also als ich dann auch da eingelernt wurde, dachte ich mir so, shit, ich kann gleich wieder nach Hause fahren, weil mir geht's voll schlecht. Aber der Körper gewöhnt sich auch dran. Also ich glaube, man gewöhnt sich dran und dann, ja, das ist eine Herausforderung. Und ansonsten, glaube ich, mehr als die Tiere sind es die Menschen. Also Menschen sind halt Menschen. Die haben halt mal Angst, denen wird schlecht. Die sind mal irgendwie genervt wegen irgendwas. Die reagieren halt nicht, wie man es erwartet, sondern sind halt Menschen. Und ich glaube, das kann schon auch eine Herausforderung sein. Ja, das sind jetzt so die Sachen, die mir spontan einfallen.
Ja, ich glaube, so als Tourist, wenn man dann so eine Tour bucht, dann geht man ja auch mit einer bestimmten Erwartung an diese Tour ran und möchte ja unbedingt dann natürlich Wale und Delfine sehen. Und wenn man dann keine sieht, ist man natürlich enttäuscht, ne? Aber da kannst ja weder du was noch die Tiere was dafür. Es ist halt wilde Natur und das müssen die Menschen ja dann auch einfach verstehen, dass es keine Garantie gibt.
Voll, voll. Und ich glaube, es ist auch das, aber genau wie du sagst, ist es auch das gut, einfach zu kommunizieren. Das habe ich auch vielen Leuten gesagt, ey, es ist jetzt zwar echt blöd, dass wir irgendwie nichts gesehen haben, aber es ist auch schön, weil es ist eben, die Tiere sind frei und wir sind, und es ist super wichtig, wir sind zu Gast im Lebensraum der Tiere und es ist immer das Wichtigste. Das sollte man sich immer im Hinterkopf behalten. Und es ist Natur und es ist ja auch das Tolle, es ist wilde Natur. Und Wir wissen nicht, was uns erwartet. Vielleicht fahren wir raus und sehen aus dem Nichts eine Pottwalgeburt. Aber es kann halt auch sein, dass wir rausfahren und dann gar nichts sehen. Aber ja, ich kann trotzdem auch verstehen, wenn man dann enttäuscht ist. Weil ich erinnere mich immer an meine erste Waldtour zurück und ich wollte auch unbedingt einen Wal sehen. Und ich war so glücklich, als wir dann einen gesehen haben. Also ja, ich glaube, ich kann mich da auch ganz gut reinversetzen, zum Glück.
Ja, und ich hoffe, du hattest bisher keine negativen Erlebnisse mit Besuchern, die dann irgendwie sauer auf dich waren.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte zwar manchmal, dass Leute irgendwie enttäuscht waren, das merkt man dann auch, oder gerade wenn man natürlich dann wirklich viel Welle hat, wenn man 2 Stunden oder 3 fährt und Tiere sucht und keine findet und nass ist und es ist kalt, also dann hatte ich schon auch manchmal Gäste, denen man einfach angesehen hat, ey, die sind grün im Gesicht und unglücklich gerade, aber die Gäste, die wir hatten, aber das Unternehmen, in dem ich war, stand auch sehr viel für Nachhaltigkeit und Ökotourismus. Die wussten auch alle, ey, es ist, und es wird ja auch vorher kommuniziert, es ist Natur und wir wissen nicht, was uns erwartet. Ja.
Ja, ja.
Ich glaube, es ist eben auch wichtig, wie man es kommuniziert, dass eben die Anbieter nicht dann sagen, ja, wir sehen auf jeden Fall Wale, weil dann ist die Erwartung anders, als wenn man einfach von Anfang an in einem guten Briefing auch erklärt, ey, Leute, so und so sieht's aus und das sind die Gründe dafür, weil dann wissen auch alle, worauf sie sich einlassen, glaube ich.
Ja, es hört sich mega spannend an, was du machst und generell auch die Whale-Watching-Guide-Geschichte. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich möchte das auch gerne werden und bin jetzt quasi auch Quereinsteiger, so wie du, ne, nicht dieser klassische Meeresbiologe, was würdest du dieser Person raten? Wie sollte sie starten, wenn sie das machen möchte?
Also ich glaube, grundsätzlich einfach machen, also nicht zu viel hinterfragen, sondern einfach angehen, auch wieder bei egal was im Leben eigentlich, was man machen möchte. Und ich glaube, gerade in diesem Meeresbiologiebereich grundsätzlich, egal, auch wenn es jetzt nicht direkt Whale-Watching ist, kann ja auch irgendwas mit Schildkröten oder was weiß ich, aber vielleicht auch Whale-Watching, finde ich es immer ganz gut, erstmal das vielleicht als Gast auszuprobieren, falls man es noch gar nicht gemacht hat, um wirklich zu gucken, okay, ist es was ich mir echt vorstellen kann? Weil manchmal hat man ja auch von was eine Vorstellung oder so ein Traumbild und dann ist es in echt doch ganz anders. Also einfach mal raus aufs Meer zu gehen und vielleicht 2-3 Touren als Gast zu machen. Ich meine, ich habe eine Tour gemacht und bin dann Guide geworden, aber ja, man kann auch 2-3 Touren machen, um sich da mal reinzufühlen. Und dann, glaube ich, ist eine gute Option auf jeden Fall, entweder Volunteering zu machen oder ein Praktika, also sich einfach auf Praktikumplätze zu bewerben oder vielleicht auch Volunteering zu machen oder vielleicht auch mal für ein Volunteering sogar zu zahlen oder irgendwie so einen Schnupper, sowas zu machen, um zu gucken, wie es einem gefällt, wenn man jetzt nicht gleich all in gehen möchte. Und ansonsten kann man natürlich auch, wie ich es jetzt gemacht habe, versuchen, sich einfach zu bewerben und zu gucken, ob man irgendwo eine Stelle bekommt. Und ich glaube, dann kommt es halt drauf an. Ich habe auch am Anfang dann Firmen manchmal gefragt, also wenn mir jetzt mal jemand abgesagt hat, was hat euch gefehlt oder was hat euch dazu verleitet, abzusagen? Zum Beispiel bei mir an der Stelle, die ich hatte, war es ganz arg wichtig, dass ich einen Bootsführerschein hatte. Den hatte ich zum Glück ja gemacht. Es war eine Grundvoraussetzung, sonst hätte ich nicht den Job, also war eine Grundvoraussetzung eben. Und bei anderen Firmen ist es was anderes. Zum Beispiel in Island ist es ganz viel, dass es so Basic Safety Trainings sind, die aber auch eben ein Invest sind, irgendwie 1.000, 1.500 Euro kosten. Also ich glaube, es kommt schon ein bisschen drauf an, ob man so ein bisschen Vorerfahrung hat oder wo man hin möchte. Aber ich glaube, einfach mal als Gast aufs Meer gehen und dann einfach mal ausprobieren und irgendwie, wie gesagt, Volunteering, Internship oder einfach mal gucken, einfach mal reinschnuppern, ja.
Ist es üblich, dass die Anbieter das dann ausschreiben, so ein Praktikum oder so eine Volunteering-Stelle? Kann man das einfach finden im Internet oder braucht man Kontakte dazu?
Es kommt drauf an, also es gibt schon Jobs, die ausgeschrieben werden. Grundsätzlich ist es schon so, dass viele von den Jobs je nachdem wo, relativ hart umkämpft sind. Gerade auch unter Meeresbiologinnen und Leuten, die in dem Bereich arbeiten. Also von den Anstellungen, dass da schon viele Bewerber sind. Und manche schreiben auch gar nicht aus. Zum Beispiel die Firma, bei der ich war, die haben nicht ausgeschrieben. Ich habe einfach initiativ mich beworben. Also ich habe mir einfach Companies gesucht, habe mich informiert, auch nach Nachhaltigkeit geprüft und habe einfach Firmen angeschrieben. Und es gibt aber auch welche, die Praktika ausschreiben. Und die zum Beispiel eine andere Firma, auch auf den Azoren, die hat ein Praktikum ausgeschrieben. Also man kann aber auch einfach Firmen eine E-Mail selber schreiben. Oder wenn man ja schon vielleicht als Gast irgendwo war, um da Wale zu beobachten und dann auch das Gefühl hatte, okay, die haben eine gute Arbeitsweise, die machen das auf eine ethische Art und Weise, mir gefällt's da, dann kann man ja da auch fragen. Also ich hatte auch viele Leute, die mich gefragt haben, dort auf den Azoren, wie hast du diesen Job bekommen, was hast du dafür gemacht? Hatte auch Kinder, die gefragt haben, wie kann ich auch Waldtourguide werden? Und dann kann man ja auch vor Ort nachfragen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht, wenn zu sagen, hey, ich war jetzt mit euch auf dem Meer und ich hätte Bock irgendwie da mehr reinzuschnuppern, gibt es eine Möglichkeit. Ja, einfach auf Leute zugehen, ja, glaube ich. Ja.
Ja, und ich glaube, Initiativbewerbungen sind da auch ganz, ganz wichtig. Einfach
voll.
Leute anschreiben, Anbieter anschreiben, Bewerbung raushauen.
Voll. Oder ich bin jetzt ja auch gerade so am Gucken, was gibt es sonst noch so für Firmen und Länder und Plätze. Und ich finde dann auch, ich gucke auch einfach auf Insta nach anderen Guides und connecte mich halt mit anderen Guides, um zu fragen, ey, was habt ihr für Erfahrungen? Wo habt ihr schon gearbeitet? Wie waren die Firmen? Ich finde es auch gut, so ein bisschen First-Hand-Experience zu haben. Also man kann auch einfach Leute fragen, weil Leute haben ja auch irgendwo angefangen. Ich habe auch am Anfang irgendwelche E-Mails an irgendwelche Wahlfotografinnen, die ich gefunden habe, die als Guides arbeiten, halt geschrieben und habe nach Tipps gefragt. Und da habe ich echt super viele nette Antworten auch bekommen. Und ich glaube, das kann man auch einfach machen, sich da ein bisschen einfach trauen, die Leute auch zu fragen. Und dann glaube ich, dass sich da vielleicht dann Wege auftun.
Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, sehr schön. Du hast anfangs noch von deinem Podcast berichtet und dass du auch ein Buch geschrieben hast. Magst du dazu ein bisschen berichten?
Ja, voll gerne. Cool, dass du es nochmal ansprichst. Ja, also grundsätzlich bin ich, außer wenn ich jetzt wandern bin und dann kein Handy dabei habe oder so, mal 7 Tage auch gut über Insta erreichbar. Also falls irgendwie jemand irgendwas fragen möchte, dann kann man mir immer gut auf Instagram schreiben und irgendwann früher oder später antworte ich da auch hoffentlich. und ansonsten habe ich jetzt ganz frisch einen Podcast angefangen, der heißt Wahlsafari. Du kannst ihn ja dann echt in die Shownotes machen. Da geht es um Wahlbeobachtung. Also ich möchte einfach so ein bisschen Menschen mit raus aufs Meer nehmen und Menschen für das Meer begeistern und für die Tiere und aber auch so ein bisschen rund ums Thema Wahlbeobachtung, also Tipps für Nachhaltigkeit, wo kann man Wale beobachten, wie macht man das am besten, aber auch so ein bisschen über meine Erfahrungen als Guide und als über meinen Weg als Guide. Also falls das jemand mehr interessiert, kann man da gerne reinhören. Und ansonsten, ja, habe ich ein Buch geschrieben über meine Zeit auf den Azoren. Und das gibt's aber noch nicht. Also ich habe es schon geschrieben, aber ich bin damit gerade auf Verlagssuche. Vielleicht, hoffentlich, kommt es ja irgendwann raus. Ich bin gerade noch mal überlegen, finde ich einen Verlag, mache ich es irgendwie doch im Self-Publishing? Also es ist gerade noch so in den Kinderschuhen. Vielleicht kommt es ja dann irgendwann raus, hoffentlich, denke ich schon. Und dann kannst du es trotzdem noch unter dem Podcast verlinken. Aber das gibt es leider noch nicht zu kaufen, klar, aber in Zukunft hoffentlich schon. Genau.
Ja, sehr cool, da bin ich schon gespannt und deinen Podcast werde ich auch auf jeden Fall noch abonnieren.
Sehr cool.
Genau, wenn dein Buch rauskommt, dann drücke ich dir Daumen, dann musst du auf jeden Fall Bescheid geben, wie es heißt und wo es zu erwerben ist. Und dann,
vielleicht, genau, vielleicht habe ich jetzt dann einen neuen Titel. Baby Party Pottwalen.
Ja, siehst du mal, sehr cool.
Ja, ich habe mich nämlich noch nicht für einen Titel, ich hatte einen Arbeitstitel, ich bin gerade noch auf Titelsuche, also könnte cool sein, weil ich erzähle von meiner Zeit auf den Azoren, auch so ein bisschen von meiner persönlichen Reise und meinen Herausforderungen, das ist ein bisschen so eine Reisegeschichte auch, aber eben auch über die Begegnungen und zum Beispiel auch über die Pottwalgeburt. Also könnte passen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon ganz viel angesprochen und ich glaube, wir haben jetzt echt so einen ganz tollen Einblick in deine Welt bekommen. Gibt es noch irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt, was wir vielleicht nicht besprochen haben, aber was du gerne noch loswerden möchtest?
Ja, vielleicht eine oder zwei kleine Sachen, und zwar zum Thema Wahlbeobachtung, weil ich hoffe jetzt natürlich, dass Menschen Lust haben, Tiere zu sehen, Wale und Delfine zu sehen. Und ich glaube, das ist einfach so wichtig, weil diese Begegnungen so besonders sind und uns auch verändern. Und ich glaube auch, Menschen einfach so begeistern und faszinieren und zum Umdenken anregen können. Aber bitte, wenn ihr Wale beobachten wollt jetzt oder Delfine, einmal bitte keine Delfine in Gefangenschaft beobachten. Es gibt immer noch Delfine in Delfinarien, in Delfinshows. Und wenn man einmal die Tiere in freier Wildbahn gesehen hat, was die für Strecken zurücklegen, wie frei und wild die sind, dann weiß man, die sind auf jeden Fall nicht glücklich in Gefangenschaft, aber die sind auch nicht gesund. Es gibt Studien, die belegen, dass Delfine in Gefangenschaft die Lebenserwartung die Hälfte beträgt als bei Delfinen in freier Wildbahn. Das heißt, die sind nicht gesund, denen geht's nicht gut. Und das heißt, das bitte nicht unterstützen, sondern dann lieber länger sparen und erst in 5 Jahren irgendwo hingehen, um Tiere in freier Wildbahn zu beobachten und dann auch mit einem Unternehmen, das Wert auf Nachhaltigkeit legt, das Abstände zu den Tieren hält und das immer die Tiere an erste Stelle setzt, weil das ist super wichtig. Wir sind Gäste auf dem Meer, wir sind Besucher in dem Lebensraum der Tiere, ist nicht unser Lebensraum, und das ist, glaube ich, mega wichtig. Und dann, wenn wir das beachten, dann glaube ich, ist es eines der schönsten Dinge auf der Welt, die Tiere zu sehen. Und ich glaube, es kann uns super viel Verbindung zu uns selber und zur Natur zurückgeben. Und ich habe so viel gelernt über mich und über das Leben auf dem Meer. Und das wünsche ich jedem. Genau.
Ja, voll schön. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch für deine Zeit, und war total schön, dass du hier warst, und ich freue mich schon sehr, den Podcast zu veröffentlichen.
Juhu, ich mich auch. Also ich freue mich, dass ich da war, und ich freue mich auch, wenn der Podcast dann natürlich rauskommt. Also vielen Dank, dass ich da sein durfte.